Heute haben wir zu Gast Mirko Novakovic. Ohne Zweifel und ganz objektiv gesehen im Startup-Bereich einer der erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands.
Mirko hat vor über 20 Jahren CodeCentric aufgebaut, heute ein Unternehmen mit über 800 Mitarbeitenden. Und nach seiner Zeit bei CodeCentric hat er Instana gegründet, auch unfassbar erfolgreich, wurde 2020 an IBM für 500 Millionen US-Dollar verkauft.
Ja, und mittlerweile ist er mit Dash Zero unterwegs, wieder IT-Infrastruktur, konkret Observability, und hat mit diesem Startup kürzlich 9,5 Millionen Dollar Seed Funding announced. Und darüber, über die ganze Geschichte und über Dash Zero, unterhalten wir uns jetzt.
Viel Spaß.
Mirko, wir wissen, dass du nach wie vor umtriebig warst nach deinem Riesen-Exit von Instana, 500 Millionen Dollar, bis zur Gründung von Dash Zero. Das waren ja knapp 2 Jahre und du hast auch da eine Menge gemacht. Aber direkt mal am Anfang, wie war diese Zeit? Was hast du da so gemacht in dieser Zeit genau?
Waren fast 3 Jahre.
Fast 3 Jahre sogar, okay.
Also 2,5. Mhm. Was habe ich gemacht? Also ich habe erstmal gar nichts gemacht.
Fair enough, oder? Weil wahrscheinlich genau, war genug zu tun vorher.
Hab dann so ganz normale Sachen gemacht, wie mal mit meiner Frau in die Stadt gehen, Kaffee trinken. Hatte ich vorher Jahre nicht gemacht.
Ja.
Und war dann verwundert, dass unter der Woche so viele Menschen in der Stadt sind. das ist schon faszinierend. Und dann habe ich aber, sage ich mal, das habe ich 3 Monate gemacht. Ne? Ich hatte auch keinen Plan. Das heißt, ich hab erst gedacht, ich mache das viel länger, habe dann aber gemerkt, so nach 3 Monaten merkt man, die Akkus sind voll. Man hat ja dann auch keine E-Mails mehr und so irgendwie viel. Fehlt einem so ein bisschen Rhythmus, ne? Und die Familie hat weiter Rhythmus, Kinder gehen in die Schule, Frau macht ihr Ding und du sitzt dann da rum. keiner hat Zeit. Mhm. Und dann habe ich andere Dinge angefangen. Also ich wollte dann nicht mehr in die IT. Ich hatte damals gesagt, also Startup und IT mache ich nicht nochmal. Und habe dann erstmal mit so ganz klassischen Sachen angefangen. Ich wollte also was in meiner Stadt machen. Ich habe Immobilienprojekte angefangen, alte Industriegelände umgebaut.
In Solingen, ne?
In Solingen, ja genau. Ein Coworking Space gebaut, eine Weinbar, dann eine zweite Weinbar, dann ein Restaurant, dann ein Deli, ein Fitnessclub.
Das gibt's heute noch?
Das gibt's alles noch, ja. Das gibt's alles.
Bist du auch selbst noch Eigentümer von?
Ich bin Eigentümer, genau. Mach das natürlich operativ nicht.
Ja.
Habe ich auch damals nicht gemacht. Also ich habe nie gedacht, ich wäre ein guter Gastronom, sondern ich habe, ähnlich wie man das im Startup-Business macht, gute Leute gesucht,
ja,
die auch beteiligt an den Unternehmungen und die machen das. Ne?
Und wie hast du diese gefunden? Das ist ja nicht IT offenbar, ne, sondern dann auf der Straße rumlaufen, Bekanntenkreis, einfach streuen, dass du was machen möchtest?
Ja, tatsächlich so.
Ja.
Es war damals ja auch noch Corona, das darf man nicht vergessen, das vergisst man vielleicht. Also ich habe ja mitten in Corona verkauft, da konntest du ja auch nicht reisen. So, das war vielleicht auch ein bisschen ein Nachteil für mich, ne? Jetzt hast du verkauft, kannst machen, was du willst, kannst dich aber nicht bewegen. Ne? Mhm. Und dann hatte ich unter anderem im Bekanntenkreis einen sehr guten Koch, der auch vorher Sternegastronomie war und der hat in Corona keinen Job gehabt. Und dann habe ich gesagt, koch doch erstmal für mich. Und dann hat er angefangen, für mich privat zu kochen. Und so haben wir uns kennengelernt und dann spinnt man so, ja, wäre cool, auch ein geiles Restaurant in Solingen zu haben. Und dann ist die Idee entstanden. Ne? Dann haben wir erstmal die Weinbar eröffnet. Und
wie heißt das Restaurant?
Das Restaurant heißt Maku, heißt die Gruppe. Mhm. Der Koch ist halb Österreicher, halb Finne. Mhm. Und Maku heißt Geschmack auf Finnisch. Mhm. Und wir haben also jetzt mehrere Maku-Outlets vom Restaurant über Deli, über Weinbars in Solingen.
Heißt im Umkehrschluss, du hast, also meistens ist es ja genau andersrum, ne? Aber du hast den Koch. Ach, der war ein Finne, dann gebe ich in meinem Restaurant jetzt einen finnischen Namen.
Genau. Hammer. Genau. Genau, so haben wir das gemacht und hat Spaß gemacht. Hab dann aber gemerkt, ziemlich schnell, okay, ich bin jetzt nicht operativ drin, ich bin da eher Investor.
Ja.
Das macht auch Spaß, diese Gebäude zu bauen, umzubauen, das mit aufzubauen.
Ideengeber, doch
schon. Ideengeber, ne? Ja, klar, ja. Aber eher so als Konsument. Ne?
Ja.
Ich bin ja kein Gastro-Experte. Und dann habe ich eben angefangen, Angel Investments zu machen. Dann habe ich gesagt, okay, gehe ich doch wieder zurück, aber nicht operativ, sondern so als Coach.
Und wirklich erst da angefangen mit Angel Investments, weil, wie wir wissen, du hattest ja vorher auch schon einen Exit. Da werden wir auch noch mal gleich kurz drauf eingehen.
Ne? Naja, ich hatte schon vorher angefangen, aber
schon
so
kleineren Maßstab.
Ja, kleinere. So semi-professionell. Ne?
Ja.
Also immer mal, wenn einer auf einen zukam und man fand das Thema cool, ein bisschen was investiert, genau.
Ja, aber da hast du hochgefahren, also etwas größere Tickets, aber vor allem deutlich mehr Startups.
Genau, wir haben jetzt, oder ich habe jetzt über 80 Tickets ja. In Unternehmen gemacht. Ja, also es ist dann schon eine Aufgabe gewesen. Und, ne?
Frage dazu, welche branchenübergreifend oder hast du... Gibt es da einen klaren Fokus bei dir?
Also ich habe mir immer gesagt, ich investiere nur in Dinge, die ich auch verstehe. Und das ist bei mir alles, was nicht Business-to-Consumer ist. Also ich mache nur B2B. Ich habe noch nie ein B2C-Business gemacht. Und alles, was so im Bereich von Infrastructure ist, würde ich mal sagen. Also alles, was man sich jetzt so unter Cloud, SaaS, Entwicklerprodukte, heute KI, Datenbanken, sowas. Ne? Das ist für mich der Sweet Spot. Ich habe aber auch das ein oder andere Investment gemacht, was ich einfach dann zu spannend fand, es nicht zu machen. Und dann habe ich es einfach gemacht, obwohl es völlig außerhalb meines Kompetenzbereichs liegt.
Weil das Team dich überzeugt hat, weil du gesagt hast.
Weil das Team, weil mich das Thema, ich habe zum Beispiel Enadein, heißt eine Firma, die machen ein Plasma, kann dir genau gar nicht erklären. Ein Professor für Chemie, der ein Fusionsplasma Generator baut, der aus CO2 Methanol macht.
Okay.
So.
Das ist mal fand ich
spannend. Das ist richtig Deep Tech. Das funktionierte im Labor. Die wollten einen Prototypen bauen, da bin ich mit investiert. Total spannend. Ne?
Ja.
Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, der hätte mir auch sonst was erzählen können. Mhm. Aber die haben jetzt auch einen Sprint-Innovationspreis mitgewonnen hier in Deutschland.
Mhm. Ein Bauchgefühl einfach. Das hat dir gesagt, hey, das macht Sinn. So, das ist ja immer ein guter Ratgeber. Ne?
Fand ich spannend. Ob das ein guter Ratgeber ist, das bezweifle ich.
Okay,
weil du ganz oft damit... Also nicht jetzt bezogen auf den Business, aber ich glaube, dass man gut daran tut, bei einer Investmentthese zu bleiben und sich klare Kriterien zu setzen und nicht emotional handeln. Ne? Das ist, glaube ich, schon, da bin ich nicht gut drin. Deswegen habe ich es ja auch gesagt, okay, Profi-Investor will ich nicht.
Okay.
Weil ich zum einen zu emotional wahrscheinlich bei so Entscheidungen bin. Gerade wenn mir die Gründer sympathisch sind, dann fällt es einem schwer, dann zu sagen, boah, nee, sondern denk mal, ja, schaffen die schon. Und das andere ist, dass ich auch kein guter Coach bin. Also man muss ja als Angel dann auch irgendwie Coach sein.
Ja.
Und ich habe einfach Schwierigkeiten, an der Seitenlinie zu sitzen, ne? Ich werde dann immer nervös, ne? Mein Bein fängt an zu zittern. Und dann will ich auch einen Platz drauf, genau. Okay. Und will irgendwie mitspielen. Und das ist natürlich nicht der Job. Und deswegen habe ich dann für mich dann, also so kann man die 3 Jahre zusammenfassen.
So kann man die zusammenfassen.
Dass ich dann nach diesem Learning vielleicht 1 Jahr, 1,5 Jahre Gastro und Immobilien gemacht habe. Dann diese Angel-Sache gedacht habe, das wäre was für mich. Und dann gemerkt habe, nee, ich will wieder was Eigenes machen.
Okay. Und dann eben in die IT?
Genau.
Sagtest du schon?
IT also sozusagen Rolle rückwärts, ne?
Rolle rückwärts. Ja. Und wahrscheinlich auch diese durchaus auch schmerzhafte Zeit dann ein bisschen romantisiert, oder? Also ich stelle mir das gerade so vor, weil du hast ja gesagt gerade, wie heftig das war, dass du im Grunde gar nicht mehr mal in der Stadt warst auch. Also das sagt man mal so nebenbei, aber wie krass das auch ist, ne? Also dann eine ganze Phase, nichts mehr außer... dann Instana gemacht und zwar wirklich, ne, 24/7.
Gut, ich meine, das ist halt die Frage, was man möchte, ne? Ich habe dann eben auch gemerkt, dass für mich Kaffee trinken in der Stadt auch nichts ist, ne? Also ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, dass ich das vermisse, ne? Oder ich kann zum Beispiel auch nicht am Strand liegen. Es gibt ja Leute, die können wochenlang am sich irgendwie auf eine Liege legen und ein Buch lesen und entspannen.
Ja.
Kann ich keine 5 Minuten. Ne?
Ja.
Und, mich haben die früher schon ausgelacht, meine Freunde. Wenn ich auf dem Strand liege, dann mache ich die Augen zu und dann denke ich, boah, jetzt habe ich irgendwie 2 Stunden Ruhe und dann gucke ich auf die Uhr, waren 3 Minuten. Ne? Und dann will ich irgendwas anderes machen. Ne? Also das ist einfach nichts für mich. Ne?
Ja. Ja. Okay. Okay. Und dann war klar, okay, jetzt wieder Vollgas. Und das ist Dash Zero geworden. So, jetzt lass uns aber doch noch ein bisschen... Darüber werden wir heute vor allem reden, klar, ne? Aber nochmal eine Sache ganz klar reinbringen ist Codecentric. Weil das war ja deine erste große Erfolgsgeschichte, auch mit dem Exit. Hast du gegründet mit einem Partner zusammen, Rainer?
Rainer Fehns, ja.
Der führt auch dieses Unternehmen bis heute. Das sind jetzt 800 Mitarbeitende, ja. IT-Beratung, Software.
Ja.
Kannst du da auch nochmal ein bisschen was erzählen, so zu den Anfängen und dann auch ganz kurz mal so die Geschichte Codecentric zum Exit nochmal erzählen?
Also die Geschichte ist relativ unspektakulär. Ich habe meine Karriere bei IBM begonnen, im Global Service. Bin dann zu einem anderen Dienstleister gewechselt, weil ich einfach ein super Jobangebot hatte. Ne? Der hat mein Gehalt verdoppelt damals, habe ich gesagt, gehe ich hin. Und habe dann, ich bin eben dann, wie gesagt, so ein emotionaler Bauchmensch dann teilweise auch. In der letzten Woche der Probezeit habe ich mir so überlegt, boah, also es war jetzt keine Verbesserung von der Arbeit. Ich krieg zwar mehr Geld, aber irgendwie so der Job, der hat mir nicht so gut gefallen wie bei der RBM. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kündige ich. Und dann habe ich meinen Job gekündigt in der letzten Woche der Probezeit. Das weiß ich noch, das war ein Freitag und dann war so ein Fest in Solingen, bin ich auf das Fest gegangen und dann war ich praktisch, ich sage jetzt mal, arbeitslos. Mhm. Ne? Ich wusste nicht, was ich Montag mache. Ich hatte keinen neuen Job, ich hatte mir noch keine Gedanken gemacht. Mhm. Wie man so ist, wenn man, keine Ahnung, Mitte 20 ist. Ne? Und dann rief mich Montag, ich war bei einer großen Bank, die es heute nicht mehr gibt, bei der Dresdner Bank, habe ich ein großes Projekt gemacht und dann rief mich einer von der Bank an und sagt, boah, wir haben gehört, du bist weg. Wir brauchen dich, willst du nicht zurückkommen? Wir haben hier einen Partner, mach dich freiberuflich selbstständig. Dann kannst du hier morgen wieder in deinem alten Job sozusagen in dem Projekt weitermachen. Und, ja, ich hatte nichts anderes. Da habe ich geguckt, okay, wie macht man sich selbstständig als Freiberufler? Bin zum Steuerberater gegangen und war 3 Tage später selbstständig. Ne? Mhm. Und habe dann da in dem Projekt angefangen, fast 2 Jahre als Freiberufler zu arbeiten. Wie gesagt, ich war Mitte 20. Damals hat man, weiß ich nicht, da war das noch D-Mark-Zeiten, ich weiß nicht, wahrscheinlich noch D-Mark-Zeiten, wie 200 Mark, 100 Euro die Stunde bekommen. Das war für mich krass viel Geld. Ne? Ich habe da 50 Stunden die Woche gearbeitet. War mega. Und dann habe ich das 2 Jahre gemacht und dann habe ich mir überlegt, boah, das ist jetzt auch nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Alleine und ich bin eher so ein Teamplayer. Und dann habe ich eben der Rainer, mit dem habe ich so studiert und den hatte ich dann sowieso schon.
Wo hast du studiert?
In Stuttgart.
Stuttgart.
Okay. Und den habe ich dann angefangen zu bearbeiten. Ne? Mhm. Der war noch bei IBM und ich habe gesagt, komm, wir machen was zusammen. Guck mal, ich verdiene hier viel Geld, es gibt Projekte. Er war eher so der Technische, besser wie ich. Ich war eher so der Extrovertiertere. Ich habe gesagt, ich mache Vertrieb und ich hole die Projekte, lass uns das zusammen machen. Aber als
Freelancer hast du auch technisch dann gearbeitet, oder?
Ja. Ich war auch ein ganz guter Softwareentwickler, denke ich. Ja. Aber ich war immer schon auch jemand, der gerne irgendwie mit Kunden geredet hat. So, und dann hat das 6 Monate gedauert, hat Rainer gesagt, okay, machen wir. Und dann waren wir zu zweit. Dann haben wir die Cozentric gegründet.
Die hieß damals auch schon so?
Ja.
Okay.
Ja.
Und die direkt hieß, eine GmbH? Die hieß
oder? Eher anders, war eine erste GbR. Okay. Und ist dann relativ schnell eine GmbH geworden. Dann haben wir beide in einem Projekt gearbeitet. Mhm. Und ja, dann habe ich das zweite Projekt gefunden. Dann haben wir 2 Mitarbeiter eingestellt. Und dann haben wir uns tatsächlich jedes Jahr verdoppelt. Also 2, 4, 8, 16, 32, 64. Mhm. Ne? Jedes Jahr. Über die nächsten 6, 7, 8 Jahre. Mhm. Ja, das ist die Geschichte. Ohne viel Planung ist es so entstanden.
Okay, aber der Ruf war immer, kann ich sagen, weil ich damals auch in der Beratung war und wir uns ein bisschen gebettelt haben mit Cozentric, Innovex hieß die.
Ah, die kenne ich, ja.
Und da war der Ruf von Cozentric immer, die sind top, top, top notch, wenn es um Engineering geht. Mhm. Da gab es andere, die haben sich dann eher so die Data Science auf die Fahne geschrieben oder so. Aber sobald es, und das ist ja das Wichtige, Engineering, du kannst ja noch so tolle Sachen machen, wenn die Sachen nicht robust sind, ja, viel Spaß, kein Mehrwert. Und da war die Cozentric, das weiß ich wirklich noch, damals immer so, Champions League. Wenn irgendjemand Engineering konnte, dann Cozentric.
Es ist lustig, dass du das sagst. Das war genau unser internes Motto. Wir haben gesagt, wir wollen Champions League sein. Und zwar genau im Engineering. Deswegen haben wir übrigens auch den Namen so explizit gewählt. Das kam so ein bisschen, als wir bei IBM waren, der Rainer und ich, da kam ein neuer CEO und der hat dann gesagt, okay, Softwareentwicklung braucht kein Mensch mehr. Das geht alles nach Indien. Das war so damals, ne, Anfang 2000er. Das wird alles in Zukunft, wird das so Offshoring in Indien stattfinden. Und wir müssen jetzt alle Business Consultants werden. Und ich war so ein leidenschaftlicher Softwareentwickler. Ne? Also ich liebe Technik und habe gesagt, nee, das ist schwachsinnig. Ne? Also ich glaube, wir werden noch gute Software-Engineers brauchen. Und ich will kein Business-Berater werden. Ne? Dafür habe ich nicht Informatik studiert. Und also das war so in meinem Kopf. Ne? Ich hab die Strategie nicht gefunden. Und als wir dann gegründet haben, haben wir gesagt, wir machen genau das Umgekehrte, was alle anderen machen. Alle sagen, wir gehen in die Business-Beratung und lagern Softwareentwicklung aus. Und wir machen das genaue Gegenteil, Code-Centric. Ja? Wir sagen, wir sind die Allerbesten im Bereich Code. Und weil wir das sagen und weil wir auch eine Kultur bauen, kriegen wir die besten Softwareentwickler. Und das war unsere Idee. Ne? Also sozusagen, wir haben die besten Softwareentwickler. Und wenn einer, ich sag mal, eine herausfordernde Software bauen will, dann sind wir einfach der beste Partner dafür. Das war die Grundidee.
Okay, interessant. Also das hat anscheinend funktioniert, offensichtlich.
Hat gut funktioniert.
Und diese Reise hast du dann eine ganze Weile begleitet. Man könnte sagen, die erste Halbzeit mitgemacht. Ne? Ja. und dann raus, weil du auch Instana gegründet hast. Wie kam das eigentlich? Also, was war da der Trigger?
Ja, einer der Mitgründer auch, oder zwei der Mitgründer, der Fabian und der Pablo von Instana, die waren auch bei Cozentric. Und der Pablo kam irgendwann mit der Idee auf mich zu, so kam übrigens auch der Name, Instant Analytics. Der hat damals gesagt, pass auf, es verändert sich, alles wird Realtime.
Ja, da gab es ja die ganzen Kafkas und
genau, ja, Kafka war noch am Anfang, aber alles wird Realtime. Und wenn man Daten in Realtime verarbeitet, dann arbeitest du auf Streams. Also wenn du sozusagen, und mit Realtime meine ich jetzt wirklich nicht irgendwie eine Abfrage senden und 3 Sekunden später, sondern sozusagen mit vielleicht 10 Millisekunden Verzögerung sehen, dass etwas passiert. Ja. Um zum Beispiel eine Threat Detection zu machen oder sowas. Und der hat damals gesagt, es gibt dafür noch nichts für, ich will eine Plattform bauen für Instant Analytics, um in Realtime auf Streams Daten zu analysieren.
Codecentric-Mitarbeiter.
Zu dir. Und wir hatten so Projektbudgets, also da konnte man als Mitarbeiter sagen, ich habe eine coole Idee, dann hat man konnte man intern auch ein bisschen Budget bekommen und so eine Idee einfach mal ausführen. Und dann hat er angefangen. Und seine Grundidee war, Bots auf Webseiten zu erkennen. Damals haben wir dann zum Beispiel mit Autoscout gesprochen, weil die hatten immer das Problem, dass Leute so Bots bauen, um dann die Gebrauchtwagen schneller zu finden. Die fahren, die haben uns damals erzählt, die fahren tatsächlich, gibt's Leute, die fahren mit dem Handy in München durch die Stadt. Und wenn ein neuer Gebrauchtwagen eingestellt wird, dann schalten die direkt, dann sieht der Bot das, schaltet direkt das Handy auf und der sagt, ja, ich bin hier in der Gegend, ich komme vorbei. Ne? So, um schnell Gebrauchtwagen zu kaufen. Und die wollten halt das verhindern, ne? Dass, dass diese Bots, und die musst du dann erkennen, ist das ein Bot, ist das ein Mensch, gibt es einfache, schwierige Erkennungsmechanismen. Genau, und das haben wir angefangen, haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt kein so ein mega geiler Business.
Frage, ganz kurz, du sagst, dann haben wir angefangen, das heißt aber im Codecentric-Universum. Ja, das war irgendwann noch, also Budget dafür und mach mal ein bisschen und guck mal, wo die Reise so hingeht.
Korrekt.
Okay.
Also das war innerhalb der Codecentric. Und dann, ich hatte Jahre schon eben in diesem Bereich Monitoring. Wir waren Partner von AppDynamics, von Dynatrace mit der Codecentric, haben diese Software verkauft und ich hatte halt gesehen, okay, es kommt jetzt diese Container-Technologie. Ne, Kubernetes kam damals so auf. Die Container, die fahren hoch, fahren wieder runter, sind vielleicht ein paar Sekunden da, ist auch alles Echtzeit. Und dann habe ich ja gesagt, Mensch, vielleicht kann man das kombinieren. Ne? Meine Erfahrung mit Monitoring und dieser Plattform Instant Analytics, die Technologie zu nutzen, um die beiden Dinger zusammenzubringen. Ja, und dann haben wir gesagt, machen wir. Und dann war aber klar, dass man dafür, wenn man das richtig angeht, mehr Geld braucht, als eine Codecentric jetzt in der Lage wäre, in den nächsten 3-4 Jahren zu investieren. Also solche Firmen brauchen 50, 60 Millionen Kapital in den ersten 3-4 Jahren, ne, um sowas zu bauen und zu vermarkten. Und dann war klar, okay, innerhalb der Codecentric geht das nicht, also muss man das raustrennen. Und ich habe dann einfach in mir gefühlt, ich wollte das machen. Ne? Also ich wollte dann, ich war CEO von Codecentric, aber ich habe gemerkt, ja, eigentlich will ich Instana machen. Und dann habe ich damals meinem Kollegen und Mitgründer Rainer gesagt, Rainer, tut mir leid, aber die Reise ist hier für mich zu Ende mit der Codecentric. Ich mache jetzt Instana. Ja. Und dann haben wir das rausgetrennt. Die Codecentric war auch noch Aktionär. Ne? Also die haben sozusagen ja ihr Invest in Aktien bekommen. Hat sich mega gelohnt für Codecentric. Ich bin dann raus. Ich habe dann eine Übergangszeit. Ich glaube, noch ein Jahr habe ich beide Rollen gemacht. CEO Codecentric, CEO Instana, um den Übergang so sauber wie möglich zu machen. Und dann war ich raus.
Und wie viele Leute sind von Codecentric dann da rein? Also wahrscheinlich dieser eine Mitarbeiter war dann.
Ich denke mal am Anfang eine Handvoll und dann so über die ersten 2 Jahre vielleicht 10 Leute von Codecentric mitgekommen.
Okay. Und nochmal kurz nach, warum diese 50, 60 Millionen so selbstverständlich braucht man die? Also einfach für, das ist für viele vielleicht nicht so klar, dass es so viel sofort braucht, um sowas zu bauen. Du sagtest ja, Aufbauen und Marketing. Wie teilt sich das auf? Warum braucht man diese Summen?
Ja, also du brauchst ja, erstmal musst du die Software bauen. Ne? So, und in dem Bereich ist es so, ich sage mal, es gibt ja Bereiche, da kannst du sowas wie ein MVP bauen in 2 Monaten.
Ja.
In dem Bereich, das ist schon aufwendig, so eine Plattform zu bauen, sage ich mal, brauchst du schon, wir haben jetzt auch mit Dash Zero 1,5 Jahre gebraucht, wahrscheinlich mit 10, 15 Mann im Schnitt. So.
Kein Geld verdient in der Zeit, dann kann man hochrechnen, Geld hat gezahlt.
Genau, du hast kein Produkt, was du anbieten kannst.
Ja.
Das bedeutet, du musst jetzt erstmal 15 Engineers 1,5 Jahre bezahlen.
So, 15 mal 150k für 1,5 Jahre kommt das ja hin wahrscheinlich, roundabout.
So, dann bist du bei, weiß nicht, 2, 3 Millionen, die du dafür brauchst. das ist die Initialphase. Mhm. So, und dann gehst du an den Markt und dann beginnt eigentlich die teure Phase, mhm, weil es gibt nichts Schlimmeres wie ein gutes Produkt, was keiner kennt. Mhm. Dann musst du anfangen, Werbung zu schalten. Mhm. Du musst sowieso da Leute einstellen, du musst Vertrieb aufbauen und das ist halt eine komplexe Sache, ne, so eine Vertriebsstruktur aufzubauen. Und dann bist du schnell mal, ja, locker beim Doppelten vom Engineering, ne, dann hast du vielleicht 2-3 Millionen Kosten im Engineering, da hast du 5 Millionen im Sales und Marketing und bist du bei 7.
Ja.
Du hast aber immer noch kaum Umsätze. Mhm. Und dann okay, hast du, dann hast du Overhead, G&A, ja, dann hast du schnell mal 10 Millionen Jahreskosten im zweiten, dritten Jahr. Mhm. Die musst du finanzieren.
Ja, okay, in der Klarheit verstanden, ja. Okay, so, und dann würdest du sagen, das war eine Bauchentscheidung? Nee. Denn das ist ja gerade, wie wir hier auch reingegangen sind mit deinen Investments. Aber irgendwo war ja Leidenschaft für Instana da. Also es hat dich ja dahin gezogen. Im Nachhinein denkt man sich, ja klar, war sinnvoll, ne? Aber
Ich habe eine Frage noch vorher. Gab es so andere Chancen schon mal in der Zeit von Crowdcentric?
Ja. Muss ja ständig
gewesen sein. Das habe ich mir, weil warum Instana? Warum jetzt? Also da gab es, Entschuldigung, Bernhard, das ist jetzt nochmal einmal vorweggenommen, weil 9 Jahre, klar, irgendwann ist die Luft vielleicht raus und man sagt so, ach komm, da ist jetzt eine Chance, da ist eine Chance. Ja. Aber warum Instana und warum?
Also vielleicht, ich hatte vorher noch das, habe ich jetzt nicht erwähnt, aber ich hatte vorher schon, ein paar Jahre vorher schon ein Startup gegründet, Center Device. Mhm. Das war eine Art deutsches Dropbox. Mhm. Und habe das auch parallel gemacht. Also das hat tatsächlich, das haben wir mit einer anderen Firma noch zusammen gemacht und da haben wir auch ein paar Millionen investiert, aber wirklich aus dem operativen Cashflow. Mhm. Und da war ich auch Geschäftsführer und habe das Business parallel gemacht. Und da wusste ich, das ist auch erfolgreich gewesen. Die Firma gibt's heute noch. Die macht auch gute Umsätze, ist profitabel. Aber ich habe eben gemerkt, okay, dieses parallel und selbstfinanziert, so mehr oder weniger bootstrapped, das bringt dich nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ne? Das war so ein Learning auch. Und ich hatte halt mit Instana die Chance gesehen, ein weltweit führendes, damals hieß das noch APM, heute heißt Observability, Application Performance Management, ein führendes APM-Unternehmen zu bauen. Ne? Da gab es damals New Relic, Dynatrace, AppDynamics, das waren die drei großen. Und ich habe gesehen, ich kann mithalten. Ne? Ich verstehe das. Ich habe ein gutes Team. Wir haben eine geile Technologie. Es gibt einen Change im Markt. Wir haben eine Chance hier, was Großes zu bauen. Und das war tatsächlich, also wenn du mich jetzt fragst, wie lange habe ich für die Entscheidung gebraucht? Wahrscheinlich wenige Tage, wo mich das beschäftigt hat, wo ich gemerkt habe und ich dann entschieden habe, ich gehe raus. Ne?
Ja.
So. Und das war auch, ich sag mal, für alle Seiten eine brutale Entscheidung, auch für mich selbst. Ne? Ich meine, ich habe 10 Jahre die Cozentric mit aufgebaut. Das war mein Baby. Hunderte Mitarbeiter, die man persönlich auch Verantwortung hat. Und ich hatte auch ein gutes Leben. Ne? Wir hatten gerade einen neuen Standort gebaut für 200 Leute in Solingen, ein Riesengebäude. Ich hatte eine Assistentin. War gut. Ne? Mhm. Also mir hat jetzt nichts gefehlt. Ich habe gut verdient. Unternehmen war profitabel. Also hätte jetzt auch sagen können, wie bescheuert, ne? Da rauszugehen und dann bei null anzufangen. Ne? Ohne Assistentin, mit 5 Leuten, ne? In einem kleinen Office irgendwo. Also das war für mich jetzt erstmal ein großer Rückschritt. Aber ich habe einfach, ich wusste, wenn ich das in meinem Leben nochmal machen will, ich war damals, wann war das? 2005? 39. Ne? Mhm. Also mit 29 habe ich die Cozentric gegründet, da war ich 39 und ich wusste, boah, ist vielleicht meine letzte Chance. Ne? So ein Startup dann nochmal zu machen, so ein Software-Startup. Und ich wollte das unbedingt machen. Und dann habe ich es gemacht, ohne groß nachzudenken. Ne? Also man denkt sich immer, viele denken, aber wie hast du einen Plan oder so? Ich habe null Plan gehabt.
Mhm. Null. So, und warum ist das Thema denn überhaupt so wichtig? Also Observability. Kannst du das mal uns wirklich mal erklären?
Ja. Also ich fange mal ein bisschen an, um ein bisschen zu erklären, was es überhaupt ist, Observability. Ich habe ja eben gesagt, als ich das 2015 mit Instana, hieß es noch APM. Und es gibt eigentlich so 3 Kategorien von Monitoring-Tools, 3 große. Und die sind jetzt heute in Observability eigentlich zusammengefasst. Und was ich gemacht habe damals, APM, das überwacht Applikationen. Also was man da macht, ist, man guckt sich sozusagen an, wie jeder User-Request, sage ich mal, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Webshop, da klickt ein User und will einen Artikel haben, dann läuft im Hintergrund Code ab, dann wird zum Beispiel der Artikel aus der Datenbank geladen, dann wird das HTML gerendert und diesen Prozess, den überwacht man.
Mhm. Weil es kann alles passieren. Also irgendwas kann kaputt gehen.
Es kann alles passieren, genau. Es kann sein, dass du irgendwie ein 404, weil er was nicht findet, zurückbekommt, der User. Es kann sein, dass er einen Fehler bekommt in der Applikation, dass der Artikel in der Datenbank nicht gefunden ist. Es kann aber auch einfach sein, dass ich 50.000 Artikel laden muss für die Abfrage. Das dauert dann 20 Sekunden.
Ja.
Und der Nutzer sitzt da vor dem Browser und das Rädchen dreht sich und es kommt keine Antwort. Und
das kostet richtig Kohle
natürlich. Das kostet richtig Kohle, genau.
Käufer
und wenn du jetzt aber, ich sag jetzt mal, ein Zalando bist und du hast Millionen von Requests parallel, dann kannst du die ja nicht mehr einzeln angucken. Mhm. Und wenn davon 0,1% kaputt sind, langsam falsch, dann würdest du das nie rausfinden, wenn du nicht so ein Tool hast, was dir dann sagt, guck mal, du hast hier ein paar langsame und dann guckt sich der Entwickler an, oh, da habe ich mal ein Problem in der Datenbank oder hier. Mhm. Oder ich sehe zum Beispiel, wenn du international siehst du, hey, ich habe gerade ein Problem mit meinem Shop auf iPhone 16 in China Mobile. Ne? Also wir sehen ja auch, was für ein Gerät hat der User, was für eine Auflösung, in welchem Telekommunikationsnetz ist der. Mhm. Und das heißt einfach, das geht auch so um so Pattern Detection. Ne? Ey, du hast gerade ein Riesenproblem, du kriegst laufend Fehler auf Android in Argentinien. Ne? Woran auch immer das dann liegt, das muss man dann gucken. Aber sowas überwacht man damit. Das ist sozusagen die eine Ebene. Und die andere Ebene, das ist weiter unten, ist Infrastrukturmonitoring. Ja, wenn ich jetzt in der Cloud oder auch in meinem Datencenter Rechner habe, dann will ich wissen, wie sind die ausgelastet. Ne? Kaufe ich mir eine Riesenbüchse in Amazon, aber es ist nur 10% ausgelastet. Mhm. Kann ich downsizen. Aber umgekehrt kaufe ich mir eine kleine Büchse und die ist die ganze Zeit bei 100%, auch nicht so gut. Weil dann könnte sein, dass der User das spürt, weil er nicht genug Rechenpower bekommt und es dann langsam wird. Ne? Deswegen überwache ich die Infrastruktur. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, die ist Logging. Da ist Splunk jetzt für, ich glaube, 27 Milliarden an Cisco verkauft worden. Der führende gewesen, der kümmert sich um Logs. Und Logs sind ganz unterschiedlich. Logs ist im Grunde Textdateien, die der Entwickler loggt, also rausschreibt, um zu sehen, was in der Anwendung passiert. Und da gibt es zum Beispiel, wenn ich mir zum Beispiel sogenannte HTTP-Access-Log-Tipps, also wenn ich einen Webserver habe, dann wird jeder Request, hat man vielleicht schon mal gesehen, von Apache oder Nginx, dann wird dann jeweils rausgeloggt, das ist der Request von dem User und das war der Return-Code. Mhm. Und da kann ich dann zum Beispiel auch Security drauf fahren, ne? Indem ich mir angucke, Pattern, so Denial-of-Services-Attacks. Mhm. Ne? Sehe ich, dass immer von der gleichen IP oder von der IP-Farm ganz viele Requests auf einmal reinkommen. Da sehe ich einen Spike, ne? So Anomaly-Detection. Und zusammengefasst, das ist Observability.
Okay.
Sozusagen von der Anwendung über Logs bis hin zur Infrastruktur alles zu überwachen.
Mhm.
Und das braucht eigentlich, ich behaupte jetzt mal, jeder, der Software professionell betreibt, hat in irgendeiner Form, nicht immer alles, aber in irgendeiner Form hat der Monitoring.
So, und ist sehr schnell nicht mehr überschaubar, wenn du nicht ein entsprechendes Werkzeug an der Hand hast.
Ne? Du bist einfach blind, ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt einen Kunden anrufe und sage, bei mir ist total langsam gerade und du kannst irgendwo reingucken, dann kannst du auch nicht viel machen.
Kannst
du
nicht fixen, ne?
Ja.
Und jetzt nochmal dieses Thema Realtime.
Ja.
Das kam dann zusammen, also das Timing, dass jetzt es auch möglich war, überhaupt dort anzugreifen, also Werkzeuge zu bauen.
Es kam viel zusammen, ne? Es hat sich damals, es gibt ja dann diese Technologie, die heißt Docker.
Mhm.
Das sind so Container und dann gab es Kubernetes, was im Grunde so eine Art Runtime Scheduler für diese Container ist und sagt, fahr mal hier zwei hoch und davon einen mehr. Ne?
Mhm.
Und das hat ja zu dieser ganzen Microservice-Architektur im ersten Schritt geführt. Früher hattest du Monolithen, ne? Da war so eine Applikation, hast du einen fetten Prozess auf einem fetten Server installiert und dahinter war eine fette Datenbank. Ne? So sah früher eine Anwendung aus. Heute ist aus diesem einen Monolithen vielleicht 100 sogenannte Microservices geworden, die miteinander reden.
Mhm.
Und im Hintergrund sind auch ganz andere verteilte Datenbanktechnologien.
Mhm.
Und das führt dazu, dass die Anwendungen zwar besser zu entwickeln und auch zu deployen sind, weil ich eben nicht mehr, ne, muss ich mir vorstellen, ich mache einen kleinen Fix, ich habe irgendwo einen Fehler. Früher musste ich diesen fetten Monolithen neu deployen. Ne? Also ich musste das gesamte Ding neu releasen, was immer zu Problemen führt, was dazu geführt hat, dass große Unternehmen vielleicht nur zweimal im Jahr released haben und das heißt, dein kleiner Fehler konnte auch nur zweimal im Jahr gefixt werden.
Mhm.
Heute habe ich 100 kleine Komponenten und da musst du nur eine von den 100 kleinen neu laden, so einen Container durchstarten, viel einfacher. Also das macht es einfacher, aber man kann sich auch vorstellen, dass wenn 100 Komponenten irgendwie miteinander reden, wird das Ganze auch ein bisschen komplizierter zu verstehen, was überhaupt noch passiert. Ne? Mhm. Verschiedene Teams deployen was, externe Services und so weiter. Mhm. Und das war eigentlich der große Treiber für Echtzeit, für unsere Technologie in diesem Container-Microservice-Bereich viel besser. Kam damals ein Papier von Google raus, das sogenannte DEPA-Paper, die beschrieben haben, die sind natürlich immer ein paar Jahre voraus, wie die Tracing und Überwachung von diesen Distributed Traces, von diesen Microservice-Anwendungen machen. Und das war auch so ein bisschen so, das habe ich dann gelesen und dachte, cool, das könnte man umsetzen. Und dann haben wir eben diesen DEPA-Ansatz umgesetzt. Also da kamen viele Dinge zusammen, also ein technologischer Shift in Richtung Microservices und verteilte Anwendungen und gleichzeitig aber auch der Bedarf nach mehr Echtzeitdaten.
Mhm. So, das ist entscheidend, auch das Timing war da.
Ja.
Da eben voll auch anzugreifen und dann auch eine Erfolgsgeschichte daraus zu machen. Ne? Da mal ganz kurz, geexitet an IBM und IBM kam jetzt schon vor im Gespräch. Das war also schon mit Vorgeschichte oder ist das jetzt Zufall?
Nee. Totaler Zufall.
Ja?
Ja, ja. Also muss ich vorstellen, IBM hat, weiß ich nicht, 500.000 Mitarbeiter weltweit.
Ja.
Ich war damals IBM Global Services GmbH in Deutschland.
Ja.
Da kannte dich keiner.
Da kannte mich keiner.
Okay.
Ich war ein kleines Rädchen in irgendeinem Projekt.
Ja.
Und diesmal sind wir ja von der Software-Unit gekauft worden. Mit denen hatte ich gar nichts zu tun,
okay,
als ich bei IBM war. Und dann noch in den USA. Also das hatte nichts damit zu tun. Witzige Side-Note ist aber, ich habe die IBM am 1.1.2021 verlassen. 2001 verlassen.
Mhm.
1.1.2001. Und ich bin am 1.1.2021, also auf den Tag genau 20 Jahre später, durch die Akquisition wieder in IBM reingekommen. Und ich habe die gleiche Personalnummer bekommen.
Nein.
Also das heißt, also, die hat mich noch im System.
So ein bisschen erinnert mich sicherlich.
Also, das war ganz interessant, aber sie mussten auch ordentlich dafür bezahlen.
Aber nochmal einmal nur so, damit man die Timeline versteht. Ja, ja. 20 Jahre war da teuer, ne? Für IBM. Wann hast du Instana gegründet?
2015.
Okay, also 6 Jahre später hast du...
5 Jahre später, ja, also ziemlich genau. Also Ende 2020 haben wir verkauft.
Ach so, Ende, okay.
Und wir haben Oktober 2015 gegründet. Also sagen wir 5 Jahre und 2 Monate später.
Ja. Und die Akquisition durch IBM, es war der einzige Player, der euch kaufen wollte? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, also man muss ein bisschen dazu sagen, es gibt ja eigentlich zwei sozusagen Verfahren, wie man exitet. Das eine ist, du möchtest das. Dann beauftragt man eine Bank... Und also eine beratende Bank, ja, eine Investmentbank, die diesen Prozess dann führt und die schreiben in der Regel 20 mögliche Firmen an, die dich akquirieren, pitchen das und dann, wenn dann 5 Interesse haben. Das war bei uns nicht der Fall. Also wir hatten keinen Prozess. Wir wollten nicht verkaufen. Sondern mich hat tatsächlich ein General Manager von IBM angerufen und hat gesagt, hey, wir wollen euch kaufen. So, und dann ist die Situation ein bisschen anders, weil
ja, klar,
jetzt hast du natürlich keinen geführten Prozess, sondern wir haben dann natürlich auch eine Bank genommen, eine beratende Bank, als wir dann entschieden haben, wir wollen verkaufen im Hintergrund und haben die dann im Hintergrund einen schnellen Prozess fahren lassen, weil du gehst natürlich nicht in eine Verhandlung mit IBM ohne einen Plan B, ne?
Ja.
Weil sonst bist du ja immer schlecht beraten in der Verhandlung. Und das heißt, wir hatten eine Bank, die dann im Hintergrund Competition erzeugt hat und dann gab es auch andere, die uns akquirieren wollten. Eher aus dem Private-Equity-Bereich.
Mhm.
Ja? Mhm. Weil die anderen Firmen dann auch nicht so schnell waren. Sondern wenn du jetzt, you name it, großen Hersteller ansprichst,
ja,
der muss dann ja auch intern Prozess fahren. Und der PE wollte uns dann sogar für ein, das wäre ein besserer Deal gewesen, war ein höherer Preis. Also wir hätten,
kannst du da mal Preise nennen, oder?
Ja, ist ja geschrieben worden, also dass wir für 500 Millionen Dollar an IBM verkauft wurden und ich sag mal, das PR-Angebot lag deutlich drüber.
Mhm.
Allerdings ein bisschen anders strukturiert, weil also wir hätten dann natürlich noch mehrere Jahre drin bleiben müssen.
Ja, wollte ich gerade fragen,
weil welchen Klausel? Sinn eines PEs ist natürlich, ja, dann ein Exit zu fahren. Und dieser PE hatte ein ähnliches Unternehmen aus dem Infrastruktur-Monitoring-Bereich.
Mhm.
Und der wollte uns zusammenlegen und dann an die Börse bringen, ein Jahr später. Ne? 2020 war diese crazy time, IPOs, und er wollte Ende 2021 uns an die Börse bringen. Also das heißt, der Deal war höhere Bewertung.
Ja.
Aber wir kriegen quasi wir kriegen die Aktien des gemeinsamen Unternehmens und gehen dann ein Jahr später mit dem Unternehmen an die Börse. Das war die Alternative.
Mhm. Okay. Kannst du einmal, einmal kurz auch für die Zuhörerinnen einmal sagen, wie groß war die Kiste, Instana, als IBM? Ich stelle mir das gerade so vor, der ruft dich wirklich an, der war ja schon gut informiert, aber was hattet ihr? Also was war Umsatz, was hattet ihr, was für Kunden hattet ihr? Also wie viele Mitarbeiter und so weiter, kannst du da noch ein bisschen
was sagen? Ja, gerne. Also wir hatten schon knapp 25 Millionen Umsatz, also ARR, kein Umsatz. Mhm. Ne? ARR, also Annual Recurring Revenue. Der Umsatz ist ja immer ein Stück niedriger, weil er anders recognized wird. Also wir waren so bei 25 Millionen ARR, etwas über 200 Mitarbeiter und hatten Top-Kunden. Ne? Also unser größter Kunde war Apple.
Wow.
Und dann hatten wir Kunden wie Disney, PayPal war ein großer Kunde von uns, wow. BlackRock, ein paar große Banken. In Deutschland hatten wir sowas wie Rewe Digital, Konrad Elektronik, also Shops, Douglas, Automobilhersteller. Also in der Breite, ne? Überall, wo man sich vorstellen kann, wo moderne, große, skalierbare Anwendungen stattgefunden haben.
Ja, aber sehr stark eben auch USA. Das hört man hier sofort raus. Und das hast du auch schon mehrfach erzählt, auch zum Beispiel im Podcast mit Fabi Tausch, Grüße gehen raus, hattest du ja auch erzählt, wie wichtig es war, also auch im Sales top Leute auch zu haben, die auch in den USA dann verkaufen, ne?
100%. Also in unserem Markt hier, Observability, Monitoring, der Markt, den gewinnst du nur in den USA. Ich kann dir keine genaue Zahl sagen, aber ich roundabout 60% des weltweiten Marktes ist USA. Mhm. In dem Bereich, ne? Ich sag mal SaaS-Infrastructure, das gilt auch für Cloud oder so, ne? 60% ist US-Market. Deutschland, weiß ich nicht, kleiner einstelliger Prozentzahl, ne? So, das heißt, selbst wenn du hier groß wirst, kannst du auch eine gewisse Größe erreichen. Also ich denke, du kannst in Deutschland auch 100 Millionen Revenue erreichen, ja, mit so einem Produkt oder mehr. Aber das reicht nicht, um einen Weltmarktführer aufzubauen, ne? Und das muss dein Ziel sein, ne? Ja. Mhm.
Was ist der Unterschied, jetzt mal wirklich von außen betrachtet, mal so eine wirklich fast Billo-Frage, ne? Aber die kommt halt so vor zwischen Dash Zero und Instana eigentlich, weil da muss es ja einen Unterschied geben. Ansonsten vermute ich mal, gibt's auch schnell Konflikte, oder?
Nee, Konflikte gibt's nicht.
Nee?
Tatsächlich nein.
Also könntest du ein Copycat bauen ohne irgendwelche, weil es gibt keine Verträge oder irgendwas, was dich
da. Also was kann man ganz offen sagen, wenn du so einen Deal machst, dann hast du natürlich gibst du die gesamte IP ab.
Ja.
Ne? Das heißt, ich darf auch keine dieser IP besitzen. Also auf meinem Laptop findest du kein Dokument und keinen Code, sonst irgendwas von Instana. Das gehört alles der IBM. Ne? Mhm. Aber natürlich kann man meinen Kopf nicht löschen. Ne? Also ich habe das Business ja mit aufgebaut und da gibt es auch keine Verbote. Ne? Dann hast du in der Regel ein Non-Compete, das 2-3 Jahre funktioniert, je nach Land und Gesetzgebung. In der Regel sind es 2 Jahre. Mhm. Das heißt, 2 Jahre lang darfst du nicht in Konkurrenz treten. Und dann hast du meistens noch sowas, das nennt sich Non-Solicit. Das ist auch noch ein Paket, was dir sozusagen verbietet, Mitarbeiter und Kunden abzuwerben.
Ja.
Also es gibt sogar den Schutz der IP. Man kann dich einschränken, ob du in Konkurrenz treten darf. Und man kann dir verbieten, bestehende Mitarbeiter und Kunden anzusprechen. Mhm. Ne? So, und alles drei hatte ich, ne? bei IBM. Und diese Fristen waren aber alle abgelaufen.
Ja.
Als ich Dash Zero gegründet habe, sonst hätte ich auch nicht gemacht.
Ne? Also die Frage ist durchaus fair. Es ist durchaus ein Produkt, das eine Lösung, die.
Es ist ein Konkurrenzprodukt, aber tatsächlich funktioniert es komplett anders.
Ja? Okay.
Also es ist tatsächlich so, dass wir nicht ein zweites Instana bauen. Mhm. Ich bin auch immer noch überzeugt, dass Instana in seinem Bereich top-notch ist.
Mhm. Ja.
Und wir haben einen ganz anderen Ansatz gewählt. Also Instana. Oder fangen wir nochmal an, wir haben ja eben über die Daten geredet und irgendwie muss ich die Daten ja bekommen. Irgendwie muss ich ja verstehen, diesen Request, wie der durch meinen Code läuft, dass er dann eine Datenbank aufruft. Ne? Das kriege ich ja nicht umsonst. Mhm. Und dafür gibt es sogenannte Agenten. Und die Technologie von Instana ist so, dass wir einen Agent gebaut haben. Das ist auch wirklich, ich sag mal, da gibt es wirklich nicht viele auf dem Planeten, die sowas bauen können. Und der verbindet sich sozusagen zum laufenden Code und injiziert von außen Code rein, um den Code zu messen. Das nennt sich zum Beispiel Bytecode-Instrumentierung. Mhm. Also man muss sozusagen von außen die Aufrufe im Programm verstehen und Messpunkte reinsetzen und das zu machen. Das ist schon eine extrem schwierige Aufgabe, diese Agenten zu bauen. Mhm. Und da gibt es, wie gesagt, auf der Welt vielleicht 3, 4, 5 Unternehmen, die solche Agenten bauen und bauen können. Aber es gibt heute auch einen neuen, der so auf Linux-Standards, eBPF heißt der Standard, mit dem man das auch machen kann. Da gibt es vielleicht jetzt auch nochmal 3, 4 Unternehmen auf der Welt, die sowas machen. Aber die spezialisieren sich darauf, auch Instana, automatisiert diese Daten aus den Applikationen zu generieren. Mhm. Ne? Und wir hatten wirklich, ich würde sagen, weltweit die höchsten Automatisierungsgrad. Agent auf dem Server installieren, Knopf drücken und du siehst alles.
Das, okay.
So,
das ist die Basis.
Das war die Basis, die Value Proposition. Und das macht Dash Zero gar nicht. Wir haben gar keine Agenten. Mhm. So, das heißt, wir generieren diese Daten nicht, sondern, was ist passiert? Vor 5 Jahren haben insbesondere die großen Cloud-Hersteller einen neuen Standard entwickelt, der heißt OpenTelemetry. Und das ist praktisch eine Open-Source-Library und API für Softwareentwickler, um ihren Code selber zu instrumentieren. Mhm. Also nicht ich von außen gehe rein und instrumentiere den Code, sondern der Entwickler baut die Instrumentierung selber ein.
Okay, also vorher konnten es nur 5 Unternehmen, sagtest du?
Genau.
Und jetzt auf einmal können es alle.
Jetzt kann eigentlich jeder Entwickler machen. Und das hat natürlich Vorteile für den Entwickler. Nämlich, er ownt die Daten. Also er konnte ja vorher nicht bestimmen, was instrumentiert wird, sondern ich als Hersteller habe entschieden, was wichtig ist. Mhm. Jetzt kann der Entwickler entscheiden, was wichtig für ihn ist. Mhm. Ne? Er packt das rein und er ist Datenowner. Er weiß genau, was drin ist. Er versteht die auch, weil er die selber reingepackt hat. Das heißt, Open Telemetry hat einen riesen Vorteil. Der Nachteil ist, dass es eben ein gewisser manueller Aufwand ist.
Bei dem der
genau. Es baut. Mhm. Ja. Genau. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, der dabei wichtig zu verstehen ist. Es gibt heute Technologie, sogenannte Serverless-Technologie, zum Beispiel AWS Lambda oder da ist es schwer, so einen Agenten zu installieren, weil er ja serverless ist. Mhm. Und dann funktionieren solche Technologien wie Instana auch nicht wirklich, weil ich eben das nicht kann. Da muss der Entwickler selber was einbauen. Mhm. Und das heißt, es gibt einen Trend dazu, dass immer mehr Unternehmen, also ich würde mal schätzen, heute, wenn du dir den Markt anguckst, 80% der generierten Daten sind immer noch von proprietären Agenten wie Instana oder Datadog oder Dynatrace. Und 20% der Daten sind Open Telemetry-Daten.
Okay. Ne,
wo die Entwickler die Ownership haben, wo ich Open Source Agenten nutze, die existieren auf Basis dieses Standards. Und ich habe eben dann gesagt, ich will ein Tool bauen, weil ich den Standard super finde, weil ich glaube, dass sich das durchsetzen wird.
Mhm. Durchsetzen heißt also, diese 20% werden irgendwann 60, 70, 80
genau.
Prozent sein.
Ja. Mhm. Ja, vielleicht sogar 100. Vielleicht das sogar dauert 100. Lange, ne? Also das wird jetzt nicht übermorgen passieren, aber ich glaube, dass es gerade akzeleriert, dass wir ein exponentielles Wachstum sehen, dass wir in 2, 3 Jahren bei 50% sein werden. Und deswegen habe ich gesagt, ich baue ein Tool, OpenTelemetry Native, was genau auf dem Standard aufsetzt und alle Möglichkeiten dieses Standards voll ausschöpft. Ne? Also sozusagen die Idee ist, wenn du OpenTelemetry nutzt, dann müssen wir deine Lösung sein. Ne? Mhm. Also gleiches Segment wie Instana, komplett anderer Ansatz von der Technologie. Ne? Das heißt, wir konnten auch dieses ganze Wissen, wie man Agenten instrumentiert, das brauche ich gar nicht.
Mhm. Okay, verstanden. Und daran habt ihr jetzt 1,5 Jahre gearbeitet.
Ja.
Jetzt gerade kürzlich einen Launch gehabt.
Ja.
Ganz groß auch gemacht mit, dann gab es irgendwie Webinare dazu und so. Das konnte man verfolgen, auf LinkedIn unter anderem beworben. Und auch direkt eine große Seed-Runde eingesammelt. 9,5 Millionen Dollar. Sicherlich mit deinem Background auch, weil sonst sind Seed-Runden nicht so groß. Wir haben gerade eher von dir schon gehört, wie groß, wie viel man einsammeln muss. Mhm. Aber jetzt sieht man natürlich schon 9,5 Millionen als eine Seed-Runde als groß an. Das ist schon jetzt, was ist, also relativ gesehen, ist schon etwas, womit ihr wahrscheinlich jetzt länger arbeiten könnt.
Ja, das ist gut. Und man muss dazu sagen, die Seed-Runde haben wir jetzt announced, weil ich natürlich das Announcement nutzen wollte.
Taktisch für den
Launch. Bekommen haben wir die direkt am Anfang.
Ach so.
Das ist eigentlich das Verrückte daran, dass wir 9,5 Millionen für die Idee bekommen haben.
Okay.
Also das ist natürlich, das sage ich auch immer, als ich das erste Mal für Instana geraced habe, da bin ich Sand Hill Road rauf und runter gefahren, habe 50 Nines bekommen und konnte kein Geld raisen. Das war total schwer. Mhm. Und jetzt habe ich gesagt, ich mache Dash Zero, habe am nächsten Tag einen VC angerufen, Excel, habe dem Harry gesagt, hey, ich mache was Neues. Hat er gesagt, ja gut.
Sag mir deine Kontonummer.
Ich bin dabei. Ne?
Ja,
so, das war das Fundraising. Das muss man tatsächlich so hart sagen. Das ist dann so einfach als Second-Time-Founder im gleichen Bereich. Wissen VCs eben, weiß ich nicht, die Chance, dass einer beim ersten Mal durchkommt, ist 10%, beim zweiten Mal 80%.
Ja.
Ne? Und das ist ein Numbers-Game. einfach statistisch in die Vergangenheit gesehen und dann ist das ein viel einfacher Deal.
Ja,
natürlich. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage dazwischen, weil es mich interessiert. Du hast ja vorhin selber gesagt, du wolltest ja gar nicht verkaufen, ne? Das klingt jetzt auch so ein bisschen so, wie so Installer 2, auch wenn die Technologie, haben wir ja jetzt verstanden, nicht das gleiche ist, aber dass du da doch wieder anknüpfst, ne? Mhm. War das am Ende, ich sag's jetzt ganz provokant, war es die Kohle? Oder warum hast du gesagt, naja gut, jetzt muss ich an IBM verkaufen?
Es ist immer auch die Kohle, ne? Also wer sagt, das stimmt nicht, der lügt natürlich irgendwie. Aber für mich jetzt persönlich, ich hatte natürlich schon Exit mit Cozentric. Ja. Das war jetzt nicht, für mich war das jetzt nicht life-changing. Ja,
das hat sich nichts, nee, glaube ich.
Das ist ja immer, wenn man seinen ersten Exit macht, das ist nochmal was anderes, ne? Wenn du, weiß ich nicht, dir das Haus kaufen kannst und sonst irgendwas. Das ist life-changing. Für mich war das jetzt nicht ein life-changing Event. Mhm. Ne? Also deswegen war das tatsächlich für mich jetzt nicht Nummer eins. Es kamen eigentlich zwei Dinge zusammen. Das eine ist, also ich muss ehrlich sagen, ich und auch das andere Grund, wir waren müde. Also ich sage jetzt mal, das unterschätzen viele, ne, mit dem Kaffee und so nicht in der Stadt. 5 Jahre Vollgas geben, weltweit. Wir hatten Office in Tokio, wir hatten Office in USA, viel fliegen, wenig Schlaf. Das zehrt nach 5 Jahren an einem. Ne? Ich bin jetzt auch keine 25 mehr. Ne? Ich war platt. Mhm. In dem Jahr.
Kiddies auch schon da, alle drei?
Ne? Ja, alle drei Kiddies da. Klar, die sind mit mir auch, bin ja auch in die USA gezogen. Ja. Wir waren in San Francisco mit der Familie. Das hat auch seine Challenges, ne? Das kann man sich vorstellen. Die waren jetzt nicht so begeistert von Anfang an. Mhm. Ich habe in dem Jahr, in 2020, eine Woche Urlaub gemacht. Im Sommer in den Alpen. Und in der Zeit habe ich meinen neuen CRO geheiert. Ich erinnere mich immer, ich hatte die AirPods im Kopf.
Also Urlaub ist auch nicht so
meine wirklich. Familie und ich, wir waren am Wandern und ich bin immer 10 Meter dahinter und habe Calls gehabt. Ne? Also es ist einfach auch die Realität, ne? Dass deine Woche Urlaub dann noch mit Hiring zusammenhängt. Und also ich war einfach platt.
Ja.
Und da muss man sich auch, klar hätte ich auch ohne Probleme sagen können, ich nehme jetzt mal 2 Monate Auszeit und mache dann weiter. Ich glaube, das hätte man unterstützt. Ne? Das war jetzt nicht das Entscheidende, aber das ein Faktor, der spielt ja dann rein. Und der zweite Faktor, und das war der entscheidende, als die IBM das gesagt hat, und dann muss man sich ja überlegen, okay, glaube ich daran, ne? Weil jetzt muss man überlegen, ne? In dem Business geht ja, ich hätte auf jeden Fall raisen müssen, da waren wir auch dran, dann dilutet man nochmal 10-15%, das heißt, wenn du jetzt Geld reinholst und dann gibt's ja Preferred Liquidation, ne? Du musst das Geld erstmal zurückzahlen, ich hätte 50-60 Millionen geraced, dann muss also dein Exit, um für dich auf das Gleiche zu kommen, nicht mehr 500 Millionen sein, sondern 800. Mhm. Ja, also das ist das eine. Und dann musst du dir halt überlegen, okay, glaube ich daran, dass wir jetzt noch weiter so geil wachsen. Und wir hatten halt einen Konkurrenten, Datadog, die ja mittlerweile, ich glaube, 40 Milliarden wert sind, in Peak mal 80 Milliarden wert sind. Die waren 2 Jahre, 3 Jahre vor uns gestartet und die waren einfach extrem gut in der Execution im Go-to-Market. Ja, wir haben massenweise Deals gegen die verloren, ja, muss man einfach sagen. Mhm. Und das hat mich tierisch genervt.
Ne? Ja. Ja.
Und ich hatte auch nicht so, also ich bin schon competitive, ich habe nicht so richtig gewusst, was wir dagegen machen sollen.
Mhm. Ja.
Ja. So. Und das war für mich der entscheidende Punkt, dass ich gedacht habe, okay, mit der Sales Power von IBM, ja, tausende von Sales, mit der Infrastruktur hat Instana eine viel bessere Chance gegen Datadog und Co. Zu konkurrieren, wie jetzt mit uns als Startup. Ne? Ja. Also für mich war dann klar, ich habe dann nicht mehr hundertprozentig daran geglaubt, dass wir das schaffen können. Und wenn du das nicht glaubst und platt bist das Geld siehst, die Kombi führt dann dazu, dass du sagst, okay, komm, zieh mal durch.
Ja. Aber deswegen finde ich das, deswegen fragte ich extra und dann hast du aber gemerkt, du, Kaffee trinken ist doch nicht so geil und ich kann nicht ruhig, ne, einfach nur rumsitzen, ich kann nicht am Strand liegen, sondern ich muss wieder Gas geben. Und du hast wahrscheinlich dann immer noch aber trotzdem gemerkt, dass in diesem Markt immer noch so viel Bewegung ist und deswegen, ich dachte immer, das heißt Dash O, aber Dash Zero dann gegründet.
Okay. Ja. Wo kommt der Name her?
Wie alle Namen, ne? Also zum Beispiel Instana war ja auch Instant Analytics, war ein interner Projektname.
Ja.
Und Dash Zero, also tatsächlich ist die Gründung so vonstatten gegangen, ich hatte das so im Kopf, dass ich was machen will wieder und habe mir Ideen überlegt und bin dann eben auf OpenTelemetry gestoßen, das ist meine Welt und ich fand es geil. Und dann hatte ich die
OpenTelemetry, kurz nachgefragt, gab es zur Zeit des Exits noch nicht als Standard?
Doch, aber war noch ganz jung. Ne? Der ist okay. Vor 5 Jahren gegründet worden. Mhm. Der war dann 1,5 Jahre, hatte keine Traktion.
Okay.
Man wusste nicht, ob das was wird. Den gab's, aber der war nicht so relevant wie heute. Mhm. Und ich weiß noch, ich war mit meiner Frau und Familie auf Mallorca und mir war langweilig. Und ich habe dann gesagt, ich will eine Firma gründen. Ne? Und ich hatte meiner Frau versprochen, keine Firma mehr zu gründen. Ja, und ja, ein bisschen so angefangen zu reden, würde ich gerne machen. Dann hat die gesagt, komm, mach. Ne? Und dann habe ich gesagt, ehrlich? Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, gründe ich direkt eine Delaware Inc. Ne? Und dafür brauchst du einen Namen. Ne? Ich wusste also, und dann war mein Sohn dabei und ich habe angefangen, der war da, weiß ich nicht, 12. Und ich habe angefangen, hier so Namen mir zu überlegen. Ne? Und der sagt, was machst du da? Und ich sage, ich brauche einen Namen. Und dann sagt er, frag doch mal ChatGPT. Das war ja gerade rausgekommen. So, ne? Und ich sagte, oh, coole Idee. Ne? So, die Kids haben, ja, und dann haben wir eingegeben, was ich machen will, Observability oder Telemetry, gib mir mal ein paar Namen. Ja.
Und da war der dabei.
Und da war der dabei. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, ist eigentlich ein ganz cooler Name. Und dann habe ich die Dash Zero Inc., weil ich habe mir auch tatsächlich ist dann so, ich habe dann gesagt, okay, mach jetzt, ich gründe die jetzt. Und sobald ich geraced habe, dann beauftrage ich eine Agentur und dann machen wir einen neuen Namen.
Ja.
So, haben wir tatsächlich auch gemacht. Wir haben also dann eine Agentur beauftragt, neuer Name, die kommen dann mit Namenskonzepten. Mhm. Und das war wie bei Instana, der hat mir dann nicht mehr gefallen. Ne? Mir hat dann Dash Zero irgendwie gefallen.
Mhm.
Ja? Man wird dann cool. Damit so groß in den ersten Wochen. Ne?
Ja.
Da haben wir gesagt, lassen wir jetzt. Ja, aber okay. So ist der Name entstanden. Also total unspektakulär.
aber zum Erfolg auch mit dem Raisen, klar, einmal Second Time Founder und hyper erfolgreich, aber auch diese Story, da ist etwas jetzt, das 20% und irgendwann wahrscheinlich dominiert. Jetzt als Instaner oder so, kriegt man ja Angst dann. Auf der anderen Seite, für die Investoren oder für dich natürlich, sieht man, okay, wenn das einmal der Standard ist und wir setzen darauf auf, ist natürlich eine riesen Opportunity, die so, ja. Also für einen Pitch, das ist eigentlich in 3 Sätzen erklärt schon fast, ne? Also
das ist schnell erklärt und man darf ja auch eins nicht vergessen, das muss einem bewusst sein in unserer Branche. Software altert nicht wie Wein, sondern wie Milch. So, das ist einfach.
Kann man mal sacken lassen, was das bedeutet.
Ja, das bedeutet, dass Software mit der Zeit nicht besser wird.
Ja, genau.
So, und es gibt also wenig Software, die überlebt.
Ja.
Also wenn du mal drüber nachdenkst.
Gibt's keine Wertsteigerung.
Also ich bin, seit Anfang der, Ende der 90er, wenn du guckst, was du damals für Software benutzt hast, davon gibt's heute nichts mehr. Keine Datenbank so richtig. Ja. Die damals so diese Application Server, WebSphere, Bea, WebLogic, das waren Milliardenunternehmen, die gibt's alle nicht mehr.
Mhm.
So, dann kam die nächste Generation der Software, die gibt's auch alle nicht mehr. So, die ganzen Monitoring-Software von damals, Wiley, Interscope, alle akquiriert. Die nächste Generation, AppDynamics. AppDynamics bin ich mit groß geworden, der Basker war ja auch im Podcast, einer der Gründer. 3,8 Milliarden verkauft worden an Cisco. Wann war das? Weiß ich nicht, 20... auch um den Dreh rum, 2015, als wir Instana gegründet haben. Also gerade mal 10 Jahre her, da war das 4 Milliarden wert. Jetzt hat Cisco Splunk gekauft.
Mhm.
Und AppDynamics ist platt.
Mhm.
So, also, was will ich damit sagen? Software altert eben nicht wie Wein und wird immer besser, sondern Software arbeitet wie Milch und wird irgendwann schlecht und dann schmeißt man es weg.
Ja.
Und der Zyklus ist wahrscheinlich irgendwo bei 10 bis 15 Jahre. Und dann gibt es natürlich immer noch Software, die auch mal länger rumschwirrt, weil Leute sich nicht davon trennen können. Ne? Mhm. Aber am Ende gibt es sehr wenige Software-Systeme, die, glaube ich, über Jahrzehnte, sagen wir mal wie ein SAP, die schaffen das nur. Also ich würde auch sagen, dass SAP in vielen Bereichen auch eher gealtert ist wie Milch. Ne? Aber das ist eine Milch, die du nicht mehr loswirst, weil die ist so integriert in dein Business, dass sich das, dass du damit klarkommst, dass es kein guter alter Wein ist. Ja, also, und du musst damit leben. Ne? Und dann hat man auch mehr Zeit, dann wird das natürlich abgedatet, ein bisschen modernisiert. Aber am Ende des Tages liegt es eher daran, ich glaube, wenn es einen modernen ERP-Alternative geben würde und ich könnte das einfach ersetzen, dann würden das viele machen.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber es geht einfach nicht, ne? Weil es zu integriert ist.
Also gerade Enterprise, ne? In Central, im mittelständischen Bereich. Ganz gut unterwegs anscheinend. Und andere,
ganz gut unterwegs, aber ich glaube, ich kenne die nicht gut, aber ich glaube, und super Investor, Sequoia auch drin, ne? Ich glaube aus Nürnberg, ne?
Augsburg.
Augsburg, ja. soweit ich weiß, aber hauptsächlich im E-Commerce-Bereich. Ne? Mhm. Also eher so spezialisiert auf E-Commerce, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Shopify-Integration, was weiß ich. Mhm. Dass du dann in dem Bereich, aber das ist natürlich auch nicht der klassische SAP-Kunde, ne? Sondern da bist du dann in einem Bereich, aber das ist ein gutes Beispiel, keiner von denen würde ein SAP installieren. Ne? Mhm. Wenn du morgen ein kleines E-Commerce, ne, dann würdest du nicht sagen, ja, ich nimm SAP.
Ja.
Ne? Mhm. Sondern du würdest dann auch ein modernes Tool nehmen, aber du hast halt die Altlast nicht. Ne?
Mhm. Ja. Und jetzt nochmal zu dieser Taktik, das finde ich auch hochinteressant. Funding war klar, aber erst anderthalb Jahre später announced.
Ja. Ja gut, ich habe natürlich auch gelernt.
Ja.
Man hat ja ein gewisses Ego, das zu announcen natürlich. Ne? Denkst du, das ist eine geile News, bringe ich raus. Aber du musst dir auch überlegen, was bringt es mir fürs Business?
Ja, klar.
Also wenn ich jetzt vor anderthalb Jahren announced hätte, hey, wir haben eine 9,5 Millionen Runde von Excel geraced, dann wäre das eine geile News gewesen. Mhm. Ich hätte tausende von Klicks auf die Webseite bekommen. Aber
da war ja noch nichts.
Da war ja noch nichts. Genau. Dann hätten die gesehen, okay, Dash Zero im Stealth, wir bauen was. Mhm. So, und dann wäre ich anderthalb Jahre später rausgekommen und hätte doch alles schon vergessen,
ja,
dass ich vor anderthalb Jahren die Runde announced habe. Also ja, die News wäre einfach wertlos gewesen, ne? Außer fürs Ego.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir bleiben einfach ruhig.
Mhm.
Wir sagen gar nichts.
Mhm.
Wir bauen in Ruhe unser Produkt. Alle lassen uns in Ruhe. Die Konkurrenz wird auch nicht so richtig aufmerksam auf dich. Wir haben anderthalb Jahre Zeit. Wir haben genug Geld, ein geiles Team zusammenzubauen. Und dann announcen wir das, wenn wir das Produkt releasen, mit der Nachricht, die kriegst du Attention, bist auf Crunchbase und auf TechCrunch und was weiß ich, überall announced, kriegst viel Traffic und dann können sich Nutzer aber auch direkt registrieren und es ausprobieren.
Ja. War das auch der Grund, warum du einen VC reingeholt hast? Weil du hättest es ja auch selbst finanzieren können, ne?
Ja, also tatsächlich läuft das so, ich kann es dir genau sagen, wie es gelaufen ist. Ich wollte es auch erst selbst finanzieren. Natürlich musst du auch irgendwo Risiko abwägen, aber ich hätte natürlich die ersten Monate, vielleicht auch das erste Jahr selber finanziert. Aber ich habe diese Delaware Inc. gegründet und ich war ja aus dem Business. Ich hatte mit niemandem zu tun. So, und einen Tag später bekam ich von Top-VCs Mails, die so sagen, ey, wir haben gehört, du machst was Neues. So, wie, woher wissen die das? Ne? Das weiß nur meine Frau, ich und mein Sohn.
Und ChatGPT.
Ja, und ChatGPT, genau.
Also so, eigentlich
geil. Aber was dann natürlich ist, ist, dass viele VCs heute auch datengetrieben arbeiten. Die scannen das Delaware Register.
Ja. Okay. Das ist unser Handelsregister, ne?
Das ist wie ein Handelsregister, aber es ist public und du kannst es scannen.
Mhm.
Und dann haben die natürlich gesehen, okay, dann poppt bei denen irgendwo auf, guck mal, ehemaliger Founder hat eine neue Inc. gegründet. Musste schnell sein und so. Und dann haben mich die ersten VCs sozusagen angeschrieben und gesagt, ey, wir haben gehört, du machst was Neues, wir wollen investieren. Also ich hatte dann auch direkt Angebote, die waren sofort und haben gesagt, ey, wir wollen dabei sein. Und dann habe ich halt gesagt, okay, warum nicht? Ne? Wenn ich gute Bewertungen, sage ich mal, muss ich mein eigenes Geld nicht riskieren, ne? Auf der einen Seite. Und dann habe ich eben Harry angerufen, weil der war bei Instana drin mit Excel. Und dann habe ich gesagt, bevor ich von jemand anderem Geld nehme, wir waren noch weiter in Kontakt geblieben, habe ich ihn angerufen und gesagt, Harry, ich mache was Neues. Ich habe hier Angebote, aber wenn du die Runde machen willst, machst du die. Dann rede ich auch mit keinem anderen.
Ne? Ja, okay.
So ist es gelaufen.
Und das bedeutet aber nicht, dass du schon jetzt im akuten Fundraisen drin bist, oder? Normalerweise ja nach der Runde schon wieder vor der Runde. Jetzt anderthalb Jahre nach der Runde eigentlich.
Also es gibt zwei Dinge dabei. Also ich glaube, dass ich jetzt jederzeit noch raisen könnte mit der Reputation jetzt noch. Das ist aber die letzte Runde, die ich mit Reputation raisen kann.
Mhm.
Ab dann zählen Zahlen.
Ja, dann bist du wieder auf.
Also dann bringt dir nichts mehr, dass du mal erfolgreich warst, wenn du dann nicht was bringst. Also das heißt, jetzt könnte ich wahrscheinlich noch sagen, ich kriege eine Runde geraced auf Basis dessen, dass die Leute hoffen, dass ich nochmal so einen Instana baue. Ne?
Ja.
Also das würde wahrscheinlich gehen. Aber da wir genug Geld geraced haben und wir jetzt auch noch nicht so viel davon verbraucht haben, werde ich wahrscheinlich erstmal nicht raisen.
Okay, aber der Launch war ja erst gerade. Das heißt, so viel Umsatz kann ja noch nicht fließen.
Nee, eben. Aber du brauchst ja nicht unbedingt Umsatz. Du brauchst, du musst zeigen, dass du verstehst, wie dein Business funktioniert und dass du dann mit mehr Geld, also man raised ja auch nicht, das ist vielleicht genau das, was man verstehen. Man raised ja, um bestimmte Dinge damit zu machen.
Mhm.
Ja, ich gehe ja nicht hin und sage, so, ich raise jetzt 50 Millionen, weil ich es kann. Sondern ich raise ja 50 Millionen, weil ich zum Beispiel rausgefunden habe, weiß ich mal, ein plattes Beispiel, ich investiere $500 bei Google in Werbung und dafür bekomme ich eine neue Registrierung. Und mit 5 Registrierungen gewinne ich einen Neukunden, der macht $2,000 Umsatz im Jahr. Mhm. Das heißt, ich investiere $2,500 und bekomme dafür €2,000 Umsatz. So, wenn ich das einmal rausgefunden habe und ich kann nachweisen, dass ich das sozusagen strukturell kann, dann kann ich ja sagen, okay, dann mache ich jetzt, weiß ich nicht, 250.000 im Monat, sage ich jetzt mal, generiere ich 1.000 Kunden. Mhm. So. Oder 100 Kunden oder was weiß ich, was der Wert auch ist. So, und jetzt kann ich natürlich, dann gehe ich zu einem VC und sage, guck mal hier ist mein Modell. Ich weiß, wie ich 1.000 Kunden generiere. Dafür brauche ich aber $10 Millionen, weil ich muss 5 Millionen bei Google investieren. Ich brauche ein Team, was das handelt. Ich muss dann Sales haben, der das Angebot schreibt. Ich muss den ein bisschen supporten. Ich brauche Customer Success, weil jetzt habe ich 1.000 Kunden, muss die bedienen. Das muss ich erstmal aufbauen. Also dann mache ich mir einen Plan und dann merke ich, okay, ich brauche auf einmal 10, 15 Millionen im Jahr. Mhm. Und weil ich für 2, 3 Jahre raise ich 50.
Ne? Ja.
Also das ist ja, wie es funktioniert.
Ja.
Und da bin ich jetzt noch nicht. Ne? Wir haben vor 3 Wochen released. Wir hatten einen guten Start. Wir haben jetzt irgendwie 20 zahlende Kunden. Mhm. Wächst ganz gut. Aber ich werde jetzt erstmal 100 Kunden oder so machen.
Ja.
Gucken, dass ich das Modell richtig verstehe.
Ja.
Viel draufschauen und dann werde ich eine gute A raisen.
Mhm.
Das ist der Plan. Mhm. Kann sich morgen ändern, aber.
Aber du bist ja natürlich so selbstbewusst, dass du auch sagst, das erste Jahr nach Launch 1 Million ARR muss das Mindestziel sein sogar, ne?
Ja.
Das hast du ja so announced auch in dem Podcast.
Ja.
Auch Fabi Tausch war das.
Ja, habe ich gesagt.
Ne?
Ja.
Und das ist ja, ich meine, das ist jetzt dann 3 Wochen her, 1 Monat her.
Ja.
Sind also noch ein bisschen, sind noch ein paar Monate, aber das ist schon, das ist die Ansage, ne?
Auf jeden Fall.
Und diese, das sind ja Dinge, Erfahrungswerte, First Principles, Input, Output, verstehst du ja, deswegen kannst du ja sagen, okay, wenn das so funktioniert, dann wird das mindestens klappen. 1 Million ist, also wir müssen nur die Dinge so bauen, wie sie dir eigentlich schon klar sind. Es gibt Unsicherheiten dabei, logisch. Kann immer irgendwas passieren, aber eigentlich ist für dich klar, dass das klappt. Wenn die Dinge so, wie du es für dich im Kopf und die Erfahrung das dir gezeigt hat, wenn du so baust, dann wird das klappen. Dann wirst du diese 1 Million ARR im ersten Jahr knacken.
Ja. Wobei man sagen muss, das möchte ich auch sagen, das ist ein bisschen was, man kann gar nicht so viel, also man nimmt natürlich was mit aus seinen alten Businesses, ist klar. Ich habe jetzt schon ein paar Firmen gebaut und ich habe auch viele beraten. Aber am Ende ist jedes Business neu und der Markt verändert sich auch. Mhm. Also ich glaube, dass es ein Riesenfehler wäre, jetzt zu sagen, ich mache das Gleiche, was ich bei Instana gemacht habe, auch im Go-to-Market oder so, ne? Sondern ich lerne jetzt auch komplett neu. Ne? Mhm. Ich habe angefangen, vor einem Jahr aktiver auf LinkedIn zu werden. Habe ich vorher kaum genutzt.
Mhm.
Ne? So, das musst du erstmal lernen, ne? Da lernt man auch von, ne, dann redet man mit Leuten und dann merkst du, hey, du darfst aber keinen verlinken, nur in den Kommentaren und Links nicht in den Post. Also gibt's ja so Regeln, wo du am Anfang denkst, was ist das für ein Schwachsinn? Ne? Mhm. Aber es gibt einfach so Regeln, die musst du erstmal lernen, ne? Wie mit welcher Frequenz, Video, was für ein Foto, was für ein Text. So, und das kannte ich auch nicht, das habe ich alles selber gelernt. Ne? Und ich hatte ja keinen, der mir da hilft. Ne? Sondern musst du dann selber ausprobieren, mit Leuten reden. Und das gilt dann für ganz viele Bereiche, die man dann, da fange ich an wie jeder andere genau auch. Ne? Da fange ich bei null an.
Nicht, weil das Produkt anders ist, sondern weil die Welt eine andere ist. Also heute ist LinkedIn noch wichtiger als damals, also total. Musst du da mitspielen.
Total. Du musst anders outreachen. Ne? Über vielleicht funktioniert heute E-Mail nicht mehr so gut wie damals, dafür funktioniert LinkedIn besser. Ne?
Mhm.
Vielleicht musst du über TikTok Videos machen. Also du musst experimentieren. Ne? Ja. Möglichst viele Experimente machen und ausprobieren. Also die Instana, das war eine andere Welt damals wie heute.
Ja. Ich schätze mal, dass du den gleichen Luxus wie beim Funding jetzt auch, was Team angeht, hast. Also top-notch einzustellen dürfte ja viel leichter sein mit dem Track Record, ne?
Ja.
Das wirst du jetzt auch natürlich geschafft haben, mit Dash Zero wahrscheinlich von Sales bis Tech top Leute reingeholt zu haben, ne?
Ja, wir haben im Moment fast nur Tech.
Nur Tech, okay.
Ja, wir haben, ich habe natürlich im Sales 2 Leute, die ich schon lange kenne, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, die mit drin sind, aber das sind wirklich nur 2.
Und die waren nicht bei Instana?
Doch.
Ach so, okay.
Ja.
Und auch schon bei CodeCentric?
Auch schon bei CodeCentric.
Ach krass.
Auch schon bei CodeCentric, ja.
Wow.
Also viele der Mitarbeiter, die jetzt auch bei der Studio sind, haben mich eigentlich schon bei CodeCentric und bei Instana begleitet, ja.
Wow.
Ja.
Okay, das spricht auch für deren Wachstum, weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass Menschen auch so krass mitwachsen können.
Ja, das stimmt.
Wahnsinn, okay.
Sind noch die Besten.
Ja, ja, offensichtlich, aber das ist ja, weil die Geschichte musst du erstmal auch mittragen, mitwachsen können.
Ja, ja, klar.
Wahnsinn. Und wie viele Menschen sind jetzt bei Dash Zero mit dir?
Wir sind 24 aktuell, wachsen aber relativ schnell. Also ich sage mal, in einem Monat werden wir 34 sein ungefähr. Ja. Ne? Also wir stellen gerade nochmal 10 ein,
ja.
Auch hauptsächlich im Produkt und Engineering. Mhm. Bisschen was im Sales jetzt auch,
mhm.
Ja, und Marketing.
Ja.
Also wir werden schnell wachsen.
Ja. Okay. Ich wollte dich eigentlich noch was fragen, so Richtung Investments, Business Angel und so, aber mhm. Du hast da schon so viel zu gesagt, dass ich lieber nochmal von dir hören möchte, zur Richtung Abschluss auch, wie du einmal auf den Markt insgesamt guckst, auch gerade mit dem Hype mit Gen AI, ja, dass wir das nochmal auch hier reinbringen und was du jetzt für Dash Zero siehst, so an den nächsten Steps. Ich meine, ist klar, jetzt war der Launch, Gas geben, jetzt müsst ihr liefern, also mhm. Ne, klar, Kunden gewinnen und dann liefern. Ne? Gib uns da nochmal einmal Richtung Gen AI was mit und dann nochmal konkret Dash mhm. Zero.
Also fangen wir erstmal mit dem Markt an. Ne? Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist, in vielen Bereichen, dass Covid den Markt total akzeleriert hat.
Mhm.
Ja, es gab kein Halten in dem Markt. Ja? Alle haben Sachen gekauft und dann, als wir dann sozusagen nach diesem Hype Covid, Hype im Bereich digital, dann haben viele Firmen auch konsolidiert. Ne? Haben dann gesehen, boah, ich habe vielleicht viel zu viel Geld ausgegeben, weiß ich nicht, ich nehme jetzt mal eine Firma wie Snowflake, ne, die über 100 Milliarden wert war in Spitze, und wo Leute Daten reinschmeißen, ja, das ist im Grunde ein Data Lake. Und dass man dann nachgesagt hat, okay, dann hat man erstmal geguckt, macht das alles Sinn, was wir da reinpacken? Ne? Da hat man angefangen zu reduzieren. Deswegen haben wir danach dieses Tal der Tränen gesehen, ja. Dass, sagen wir mal, die ganzen Cloud- und SaaS-Anbieter erstmal das Wachstum stark eingebrochen ist, was vor allen Dingen damit zu tun hat, dass die Leute erstmal sich angeguckt haben, ist das alles so sinnvoll, was ich mache.
Ne? Ja. So. Da mal kurz nach, weil bei Snowflake war es ja so extrem, was die ja Net Revenue Extension hatte, irgendwie ja, so
170%.
Brutal, ne?
Ja, ja.
Und dann sind die so eingebrochen, aber eingebrochen immer noch auf Zahlen, die sind immer noch.
Letztes Quarter hoch, 128%, glaube ich.
So, ja. Ne? Und das meinst du damit? Ist immer noch brutal, was eine Snowflake da.
Ist immer noch brutal, aber ist natürlich, wenn du eine 100 Milliarden Bewertung hast, war die natürlich auf ganz anderen Wachstumszahlen. Mhm. Deswegen hat man erstmal so eine Art, boah, was passiert denn jetzt? Alles schwingt zusammen, das liegt auch an den Zinsen, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, aber im Grunde lag das auch daran, dass es erstmal gedämpft wurde und was wir gerade sehen, ist, dass diese Unternehmen alle wieder akzelerieren.
Mhm.
Und das bedeutet für mich, und das glaube ich auch, wir sind ja erst am Anfang einer Digitalisierungswelle. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass wir noch auf Jahrzehnte im Cloud-Bereich wachsen werden, auch stark wachsen werden und das noch ohne Gen-AI, ja, einfach mit der Infrastruktur und die Leute auch mehr Daten senden werden. Also das wird einfach passieren. Und da kommen wir jetzt wieder zurück. Das heißt, ich glaube, wir werden sehen, dass ein Snowflake oder so, hat man jetzt auch gesehen, wieder in vielleicht 30-40% Wachstum kommt. Die NRRs werden sich in einem guten 130%-Bereich aufhalten. Das wird passieren. Das ist eins. Und dann haben wir natürlich im Cloud-Bereich eben jetzt diesen Accelerator Gen AI. Ja? Was ist meine Meinung dazu? Also A, es wird, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte, ich weiß nicht, ob es viele Dinge gab, wo so viel Geld in so kurzer Zeit reininvestiert wurde. Also ich denke ja, hunderte Milliarden sind in das Thema in den letzten 2-3 Jahren in Infrastruktur. Nvidia ist sozusagen die Aktie, die das gut widerspiegelt. Aber auch in Engineers, in Network, in was weiß ich, in Software geflossen. Ich bin nicht so bullish, was sowas wie AGI angeht, ne?
Ja.
Also, dass wir jetzt morgen irgendwie so eine Intelligenz haben, die oder in einem Jahr oder zwei oder mit GPT-6 oder was weiß ich, eine Intelligenz haben, die uns sozusagen ersetzt, das glaube ich nicht. Sieht man ja auch irgendwie, ne? Man war total begeistert von ChatGPT. Die neuen Generationen, ja, sind besser. Aber diesen Wow-Effekt hat man jetzt nicht mehr, dass man denkt, weiß ich nicht, nimm ein GPT-4o und denke, boah, das ist ja ein Quantensprung zu 4. Ne? Ja, ja, ist besser. Das glaube ich nicht. Nichtsdestotrotz, das glaube ich, dass der Markt riesig ist, weil es einfach sehr viele textbasierte Prozesse gibt, die man damit gut ersetzen kann. Ne? Sei es Dokumenten erfassen, kategorisieren, zusammenfassen, bewerten, Verträge bewerten, Mappings machen. Wir sind in den USA, haben wir andere Kontensysteme wie hier. Ne? Hier hat man Datev SKR03 oder so. Und da habe ich ein anderes. Und da muss man die mappen, wenn man hier eine GmbH hat. das dauert, das macht normalerweise ein Mensch. Ne? Und da habe ich mir gedacht, naja, ist auch gut dokumentiert, die beiden Modelle. Ne? Gibt es tausende Seiten Doku. Frage ich mal ChatGPT. Habe gesagt, map mal dieses Kontomodell auf SKR03. Bumm, funktioniert. Ne? Also das sind so Aufgaben, Wahnsinnserleichterung. Und ich glaube, dass das Potenzial da ja Milliarden groß ist. Ne?
Hast du selber Investments in so AI-First-Startups? Viele? Unter den 80 plus?
Ja, ein paar.
Schon.
Ich tue mich da extrem schwer, weil ich glaube, dass es aktuell sehr schwer zu bewerten ist. Also es gibt ja tausende von AI-Firmen.
Ja.
Ne? Und ich glaube, dass das extrem schwer ist, jetzt zu beurteilen, was sich da durchsetzt und was auch der bessere ist. Da bin ich auch dann teilweise wahrscheinlich nicht tief genug in diesen Vertikalen drin, um das, ne, wenn du mir jetzt mit einer App kommst für Wirtschaftsprüfer oder für Anwälte, da tue ich mich schwer, das zu bewerten. Ne? Wenn es da 20 Stück von gibt, zu gucken, was ist die bessere.
Ja.
Das ist für mich schwer. Mhm. Aber was ich sehe, und das sehen wir auch bei unseren Kunden jetzt mit Dash Zero, wenn wir Monitoring machen, ich glaube, dass ein LLM wird eine Standardkomponente in jeder Anwendung sein.
In jeder Anwendung, okay.
Ich glaube, dass in jeder Anwendung, und sei es nur, dass du von der UI sagst, ich habe textbasierte UI, ich habe eine einfachere Suche, ich kann, weiß ich nicht, bei uns ein Dashboard über Text erstellen oder ich parse irgendwelche Logs aus und erkenne Muster. Also ich glaube, jede Anwendung wird irgendwie LLMs nutzen, um die User Experience für den User zu optimieren. Ne? Das glaube ich schon. Das in jedem Salesforce, im Word, du siehst das ja, alle deine Anwendungen, die heute, ne, dein iPhone, deine Notizen-App, dein Zoom, jede Anwendung, die mit Text und Sprache zu tun hat, in irgendeiner Form, wird ein LLM integriert haben. Und das wird eine ganz normale Standardfunktion sein. Und deswegen glaube ich, das ist ein Milliardenmarkt, der gerade explodiert, zu Recht. Und für uns ist das auch eine Opportunity, ne? Das zu überwachen, zu monitoren, hat andere Herausforderungen. Also ich sehe das als Riesenchance auch für den ganzen Markt.
Also wenn Unternehmen aufgrund dieses Hypes noch stärker in die Cloud gehen, noch mehr Software in der Cloud bauen, dann brauchen sie eine Lösung wie eure. Ne? Also so ist der Weg dann, dass es dann auch für euch ein Win ist.
Genau, aber das Observability wird auch anders. Ne? Überleg mal, du hast ein LLM und jetzt für uns als Observability-Hersteller willst du zum Beispiel vielleicht monitoren, ob die Ergebnisse eines Prompts zum Beispiel beleidigende Worte enthalten.
Mhm.
Und wie man das macht, ist, man nimmt, also der Kunde hat seinen Prompt, sagen wir mal ein Chatbot für, sagen wir mal, ich überwache eine Anwendung für Customer Support bei einem Telco-Anbieter. Dann will der ja wissen, und das macht jetzt ein Chatbot, dann soll der ja die Kunden nicht beleidigen. Ne? So, und sagen, weiß ich nicht, wenn sie zu doof sind, das Handy zu bedienen, dann gehen sie halt zum anderen Hersteller. Ne? Könnte ja passieren, dass der ne, dass der Bot so antwortet. Ne? Und das willst du ja verhindern oder zumindest das überwachen, dass das nicht passiert. Und das heißt, wir nutzen dann ein anderes LLM, um den Output des LLMs des Kunden zu testen. Wir nutzen also ein spezialisiertes LLM, was guckt, ob Schimpfwörter vorstellen. Und dann kriegst du wie im Monitoring, kriegst du eine Statistik, die dir sagt, jetzt nicht, war das langsam oder schnell, sondern sagt dir, warte, guck mal, 0,1% deiner Prompts haben Antworten geliefert, die beleidigend sein können. Und dann kannst du draufklicken und dir angucken, ob es stimmt. Ne?
Und so. Welche das sind und wie
du. Und welche das sind und welcher User davon betroffen war. Vielleicht willst du dann auch mal anrufen und sagen, ey, tut mir leid, da ist ein Fehler passiert oder gibst dem 50 € Gutschein oder was weiß ich.
Ne? Also das siehst du unmittelbar.
Das sieht man unmittelbar. Das ist jetzt ein Beispiel. Du kannst natürlich auch ein spezialisiertes Modell gucken, das darauf achtet, dass keine Kreditkarteninformationen im Prompt sind oder sonstige security-relevanten Daten abgefragt werden. Ne? Das sind alles Dinge, die du dann im Observability anpassen musst. Ne? Das heißt, auch da wieder, ne? Wein und Milch. Ne? Wenn du das jetzt nicht mitbekommst, dann ist deine Software schnell alt. Und deswegen muss man auf diesen Trend reagieren.
Okay, verstanden. Damit hast du eigentlich auch schon gesagt, was mit Dash Zero jetzt für euch noch ansteht. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen hinzufügen. Ich verstehe auf jeden Fall, dass ihr natürlich diese Welle auch mitreiten werdet. Klar, mit profitieren werdet von der weiteren Cloudifizierung und LLMisierung. Ja. Ne?
Also so eine Observability-Plattform muss man sich ja vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, was Datadog die haben wahrscheinlich 5000 Mann in der Entwicklung. Ne?
Mhm.
Also da kann man sich vorstellen.
Ist das ein Exit-Kandidat dann? Oder wenn du die jetzt nochmal so erwähnst, sind wir viel zu weit weg. Ne? Aber
nee, kannst du dir vorstellen? Das ist mein Konkurrent.
Ist Konkurrent, ne? So. Ja, aber die könnten dich euch ja dann auch deshalb auch kaufen irgendwann. Ist das zu weit
weg? Nein. Also da würde ich A nicht verkaufen. Also da muss man schon sehen, das ist für mich auch eine Motivation. Ich habe jetzt einmal, ich sage jetzt mal, bei Instana von denen einen Arschtritt bekommen.
Ja, hast du ihm gesagt.
Und deswegen. Jetzt komme ich zurück, ne?
Ja, mit Anlauf. Das ist die Rache jetzt.
Und das ist jetzt nicht das Ziel, dass wir von denen akquiriert werden. Also null, ne? Denke ich gar nicht drüber nach. Die sind auch eigentlich keine Leute, die große Akquisitionen machen. Ne? Mhm. Nein, auf keinen Fall. Also diesmal wollen wir auch durchziehen, ne, zum IPO. Ja.
Mhm. Okay. Ja. Und das ist eine, ja, eine 10-Jahres-Geschichte, muss das ja sein. So muss man ja da als Founder rangehen.
7,
ne?
Oder so, oder ja, 7, ist, glaube ich, realistisch, wenn man ja, gut
letztes
ist.
Letztes Mal waren es 5, 6 Jahre bis zum Exit für dich.
Ja, sind ja noch 5. Ja. Ja, ist dann für mich auch kein Exit, ne? Sondern ich kann mir schon vorstellen, dann auch nach dem IPO noch weiterzumachen.
Ja.
Also ich habe ja jetzt mal einen Exit gemacht. Wie gesagt, für mich ist das jetzt nicht erstrebenswert, nochmal das zu machen, und will auch nicht nochmal, ich sag mal, wenn ich jetzt in 7 Jahren, dann, ich bin jetzt 48, dann bin ich 55. Ich glaube nicht, dass ich mit 55 nochmal ein Startup gründe. Ne? Also das ist jetzt praktisch auch mein letztes, denke ich. Ne? Danach hoffe ich, dass ich das noch lange dann irgendwie als CEO mache und das Unternehmen groß werden kann. Aber ich glaube nicht, dass ich nochmal ein Startup gründet.
Mhm. Ja. Sagen wir nochmal ganz kurz zu deinem Leben jetzt, wie du es aufteilst. Du bist ganz, ganz viel unterwegs. Ganz klar, du warst hier Slush und dann, du bist auch überall natürlich auf der Welt unterwegs, auf Events und so weiter. Du lebst aber jetzt in Deutschland, Solingen.
Mhm.
In San Francisco warst du ja auch eine Weile mit Familie sogar.
Mhm.
Und so planst du auch jetzt in der nächsten Zeit, also quasi mit dem Unternehmen, du in Deutschland, aber international aufgestellt.
Das weiß ich nicht.
Okay.
Also das lasse ich offen. Ich bin da ein Verfechter, wenn ich meinen Gründern was sage, dann sage ich eigentlich immer, du musst in die USA.
Mhm.
Du kannst aus Deutschland heraus den US-Markt nicht gewinnen. Ne? So, und wenn ich das meinen Gründern sage, sollte das auch für mich gelten. Ne? Also
ja.
Ich sehe das schon so. Natürlich hat sich die Welt auch ein bisschen verändert, ist remote geworden, und ich werde mir das jetzt mal angucken. Aber für mich steht ich glaube, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich in die USA ziehen werde für Dash Zero.
Mhm.
Und die USA auch aus den USA aufbauen werde.
Mhm.
Ich werde nicht nochmal, ich glaube nicht, dass ich nochmal nach San Francisco gehen würde. Mhm. Ich glaube, dass ich jetzt an die Ostküste, wegen Zeitverschiebung und anderen Dingen, glaube ich, ist das, geht das heute ganz gut. Man muss nicht mehr in San Francisco sein. Ich glaube, New York ist eine gute Basis.
Mhm.
Aber das kann durchaus in den nächsten 1-2 Jahren passieren, ja.
Okay. Okay, wir werden das verfolgen. Ja.
Oh.
Hast du noch eine Frage, Marcel?
Nee, an sich nicht. Ich bin baff. Also ich bin gespannt,
glaube ich, jetzt genug.
ja, ich glaube auch.
Wir haben sehr viel gelernt. Also Observability, Open Telemetry, deine ganze Geschichte, so beeindruckend, dass wir das alles heute lernen durften. Vielen, vielen Dank.
Danke euch, Mirko, für die Einladung.
Vielen lieben Dank.
Ja. Danke. Hat mir Spaß gemacht.
Ciao, ciao.
Uns auch.
Ciao.